just take care of the justice, and I'll handle the revenge myself.
Who will win, the living or the living dead?
I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion.
Her deadliest weapon is her body.
We'll tear your soul apart.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Arthur Trash Current Cinematic Conundrums. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist der Pariser Dandy der Podcast-Welt, der einzigartige Burger.
Bonjour, Florian.
Bonjour, sorry für diesen dummen Spitznamen.
Gar kein Problem. Ich habe mich schon langsam daran gewöhnt.
Nächstes Mal wird es besser.
Ja, da habe ich jetzt nicht zu hohe Erwartungen, aber wir werden sehen.
Letztes Mal war Martin war Lapsis Beefpack. Aber du bist doch gut weggekommen.
Finde ich einen guten Spitznamen.
Ja, absolut. Ja, ey, schön bist du dabei für diese ultra spontane Episode.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja auch ein richtiges Filetstück heute, muss
ja,
man sagen.
Kann man so sagen, ja. Ein super aktueller Horrorfilm.
Genau, Candisha aus dem Jahre 2020, wenn ich das da richtig recherchiert habe.
Ja, ja.
Weil, wie gesagt, im Kino war schwierig letztes Jahr.
Sehr schwierig, ja.
Nicht zu sehen. Oder zumindest habe ich das nicht gemerkt, dass der zu sehen gewesen wäre?
Nein, ich glaube nicht. Der ist direkt jetzt auf Shudder released worden. Und auf DVD, ich glaube, es gibt eine französische DVD, so wie ich jetzt das in Erinnerung habe. Und darum ist er uns auch ein bisschen unter dem Radar durchgegangen, lustigerweise.
Absolut. Also ich bin tatsächlich erst darauf aufmerksam geworden, als du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe gar nichts davon gehört zuvor. Und das, obwohl das eigentlich aus einer Ecke kommt, die mir sehr zusagt. Aus dem französischsprachigen, relativ brutalen Horrorbereich.
Und es ist ja auch nicht so, dass Alexandre Bustillo und Julien Maury irgendwie unbeschriebene Blätter wären oder so. Also die sind doch größere Namen im Horrorbereich, würde ich sagen.
Ja, absolut. Sind keine No-Names jetzt.
Auf keinen Fall.
Gerade eben auch mit dieser französischen Welle an brutalen Horrorfilmen.
Ja, genau, the New Wave of French Extreme.
Genau, ein bisschen mitgeschwommen und haben schon einige Filme gedreht, ja.
Ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch erst durch Shudder auf diesen Film aufmerksam geworden und habe gedacht, das Cover finde ich übrigens extrem schlecht und habe dann gedacht, so, was zur Hölle ist das? Klicke drauf und dann sehe ich, also Bustillo und Maury und eben Berger hat schon angesprochen und Aficionados des Genres sollten sicherlich Inside oder Livid oder ähnliche Filme kennen. Also das sind wirklich große Namen aus den Nullerjahren, die das Horrorgenre nachhaltig geprägt haben, und zwar nicht nur in Frankreich. Und dass da so ein Film so absolut unter dem Radar durchgeht, das können wir nicht zulassen.
Das können wir nicht zulassen und deshalb sind wir jetzt heute auch hier, oder?
Richtig, full circle nennt man das. Genau, also wir halten uns heute an das übliche Format. Wir geben zuerst eine Empfehlung ab oder eben nicht in gewissen Fällen und gehen dann weiter zur Detail-Diskussion.
Ja, ich denke, man hat es jetzt schon ein bisschen rausgehört, wie das mit der Empfehlung rauskommen wird.
Ich weiß nicht, von was du sprichst. Nein, also vielleicht nehme ich das kurz vorweg. Also von meiner Seite gibt es eine ganz, ganz klare Empfehlung für diesen Film. Wie gesagt, auf Shudder oder DVD kann man sich den anschauen. Fand den super. Auf deiner Seite?
Von mir sicher auch eine Empfehlung, ja. Mir hat er gut gefallen, wirklich gut gefallen. Ja, und das, die genaueren Gründe, weshalb uns das so gut gefallen hat, zu denen kommen wir ja dann bestimmt noch.
Würde ich auch sagen. Genau, und bevor wir jetzt zur vorerst spoilerfreien Detaildiskussion schreiten, gibt es einen kurzen Einspieler plus den Trailer von Kandisha. Bis gleich.
Hi, I'm Joko Anwar, director of Impetigore, Gundala and Satan Slaves, and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast.
Hier ist Heiko Mus, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa, und ihr hört den Art or Trash Cinema Podcast.
Hello, 영화 악인전, The Gangster, The Cop, and The Devil, 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast.
Art of Trash Cinema Podcast. 聞いている皆さん、I am Takashi Miike です。Japanese director です。お酒の映画も大好きです。
Thank you very much. Perfect.
But he said that I like alcohol and.
Oh my. Fuck the world, don't ask me for shit, that's worth a pig. I dreamt we own the world, but I've broken up and it don't exist.
C'est quoi ça?
C'est quoi ça, le blaze d'un mec?
D'une femme plutôt. Du genre à faire flipper même ceux qui se la racontent grave.
Pourquoi tu réponds pas à mes appels?
Si on l'a appelé pour se venger de toi.
Ah ça comme ça.
C'est elle qui a poursuivi Farine.
Franchement, Amélie, je crois vraiment que t'as réussi à invoquer un fantôme de ta salle de bain.
J'ai trop soif, voulais voir un truc. Non, ça va.
Trois morts en deux jours, mais c'est une coïncidence là.
On a un problème.
Aisha Kandisha, lorsqu'on l'invoque, elle exige le civil d'homme.
On se pousse de l'air.
Elle va revenir.
J'ai peur, putain. On a tous peur.
Il y a deux façons de stopper sa malédiction.
Alors la première, c'est d'appeler le démon, l'invoquer et de l'exorciser. La seconde, c'est...
Mais c'est quoi la seconde?
Wir sind zurück mit Kandisha von 2020, written and directed by Alexandre Bustillo und Julien Maury. Weltpremiere, wie gesagt, 2020 am Sitges Film Festival in Spanien. Jetzt erhältlich auf Shudder und DVD. Cast.
Cast, ja. Yeah.
Das wird jetzt lustig. Wir haben Suzy Bomba als Bintu. Bintu,
denke ich. Ist es. Also ich glaube, sie nennen sie auch so im Film, wenn das recht ist.
Genau. Mathilde Labus als Amélie, Samar Gonsadi als Morjana und dann haben wir Miriam Savoli als Kandisha, wobei ich nicht weiß, wie viel, ob das einfach nur die Stimme war oder ja.
Wie viel von ihr da tatsächlich auf dem Screen zu sehen war.
Ich vermute, es wird primär einfach die Stimme gewesen sein.
Ja, schwierig zu beurteilen, aber wahrscheinlich sicher der größte Teil.
Genau, das ist so ein bisschen das Wichtigste, der Cast und...
Ja, es sind jetzt nicht gerade bekannte Namen. Ich glaube, es waren auch viele, die das erste Mal überhaupt in einem Film dabei waren.
Genau. Aber das merkt man auch. Es gibt eine angenehme, junge, frische Dynamik in diesen Filmreihen.
Ja, es gibt auch diese Beziehung jetzt zwischen diesen drei Freundinnen, die dann die Protagonisten sind, eine gewisse Ehrlichkeit. Also, es wirkt sehr natürlich, das Ganze, hatte ich jetzt den Eindruck.
Auf jeden Fall, ich glaube, das überträgt sich dann auch auf den gesamten Film in einem gewissen Rahmen. Aber eben, du hast jetzt schon den Plot angesprochen, ich denke, das ist optimal, dass wir da gleich damit einsteigen. Also vielleicht das kann ich kurz etwas zum Setting sagen. Es sind Sommerferien, oder? Und die Freundinnen Amelie, Bintu und Mojana hängen mit anderen Jugendlichen aus der Nachbarschaft ab. Und so das Spezielle ist natürlich das Setting. Und zwar sehen wir die Geschichte der drei Freundinnen vor dem Hintergrund eines französischen Banlieues. Ich bin jetzt nicht sicher, vielleicht hast du das noch präsenter. War das Paris oder war das Marseille oder wird es gar nicht gesagt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ob es gesagt wird. Ich habe für mich einfach angenommen, dass das Paris ist.
Hatte ich auch gedacht. Ja.
Das war so mein erster, also mein Eindruck, und ich habe das gar nicht hinterfragt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich das war für mich einfach genau Paris. War bei mir heute gerade dasselbe. Also ich war auch völlig unsicher. Aber ich glaube schon eher, dass es nach Paris aussieht. Also Marseille sieht schon ein bisschen südländischer aus, würde ich sagen, als jetzt.
Ja, wahrscheinlich. Und das ist ja, in Frankreich fährt man in der Regel nicht schlecht, wenn man Paris sagt, weil das meiste geschieht ja in Paris. Von daher denke ich, dass wir da nicht so falsch liegen.
Genau. Und die drei, eben Bintu, Amelie und Mojana, die sind Teil einer, was ist das, eine Jugend-Sprayer-Gang.
Ja, sie machen das auf jeden Fall in ihrer Freizeit. Ja, alle haben da immer ihre Materialien dabei. Und ich glaube, am Anfang, oder, sieht man dann auch, wie Bintu diese Gruppe verlässt und auf dem Nachhauseweg sprayt sie da etwas. Ich weiß nicht mehr, was sie schreibt.
Dreht einen Kopf. Bastard oder so etwas schreibt sie.
Okay, das weiß ich gar nicht mehr, aber sie wird dann ja auch unterbrochen von einem Polizeiauto, aber diese Polizisten nehmen das auch gar nicht so ernst, sondern sagen ihr einfach, sie solle jetzt nach Hause gehen. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen an Erkennung der Realität, weil rundherum sieht man ja auch diese Sprayereien und ich glaube, es wird da gar nicht mehr groß verfolgt.
Das ist übrigens eine extrem witzige Szene, weil eben sie, ich glaube, sie schreibt eben verkehrt an die Wand, dreht einen Kopf, Bastard, und dann sagt der Polizist, geh nach Hause, hör auf zu sprayen, und dann sehen wir, wie sie geht. Und dann dreht der Polizist den Kopf und dann kann man erst lesen, was sie geschrieben hat.
Stimmt, jetzt, wo du sagst, ja, genau. Ich muss ja auch lachen, das stimmt.
Das ist eine super gute Szene.
Ja, ein guter Einstieg, auf jeden Fall.
Genau, eben um diese Sprayer-Szene vielleicht noch. Bintu, Amelie und Mojana, die nennen sich BAM. Also sehr kreativ, BAM, das sind die Vornamen, glaube ich, das war Sinn der Sache. Ich habe dann nachgeschaut, ob das irgendwie so eine Referenz sein könnte. Weißt du, ob es so irgendwie so ein Sprayer-Kollektiv mit diesem, oder Ähnliches mit diesem Namen gab oder gibt. Ich bin auf etwa 200 gestoßen und habe gedacht, okay, gut, wahrscheinlich doch nicht irgendwie etwas Spezielles oder ich kann es nicht ergründen.
Ja, gut, eben, wenn man das sucht, findet man wahrscheinlich dann auch schnell zahlreiche Ergebnisse.
Richtig.
Ja, jedenfalls Bintu und Mojana kontaktieren dann, glaube ich, ihre Freundin Amelie. Mhm. Sagen ihr, sie soll vorbeikommen und sie gehen dann in so einem großen Wohnblock in einen Raum und verabreden sich dort, um an einem Graffiti zu arbeiten.
Genau. Das ist ein verlassenes Gebäude, glaube ich, da ist niemand mehr drin.
Zumindest ein verlassener Raum. Es sieht da sehr heruntergekommen aus. Sie arbeiten da an einem Bild von zwei Personen. Ich habe dann damals schon gedacht, ist jetzt nichts groß, dass man spoilert, aber relativ schnell der Eindruck entstanden, sind wahrscheinlich die Eltern von jemandem. Und das hat sich dann auch so genau herausgestellt. Die arbeiten an diesem Bild einfach, weil die Eltern von, ich glaube, Mojana war das, die sind gestorben. Es wird nie so explizit gesagt, aber das ist wie so eine Erinnerung an ihre Eltern, die sie da sprayen.
Genau.
Und wo sie fertig sind, da haben sie ein bisschen, freuen sie sich zusammen und liegen sich in den Armen. Und auf dem Weg nach draußen finden sie einen Schriftzug. Ich glaube, sie schaben da einen Teil der Wand.
Der Tapete.
Und dort steht dann Candisha. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger für die Geschichte, die dann beginnt.
Genau. Es wird dann dieser Background-Mythos erklärt. Ich glaube, Mojana erklärt das, weil sie hat auch seinen Immigrationshintergrund aus Marokko, glaube ich. Und das, sie erklärt dann diese nordmarokkanische Legende von Kandisha, beziehungsweise Asha Kandisha. Da kommen wir noch darauf zurück.
Genau, sie sagt das sehr schön dann immer, dass sie das als Kinder immer gehört haben, dass diese Figur da, oder diese Person dann kommen würde und sie bestrafen würde, wenn sie nicht artig sei, wenn genau. Ich das recht im Kopf habe.
Genau, also so wieder, ohne jetzt politisch inkorrekt sein zu wollen, aber bei uns war das früher wahrscheinlich der schwarze Peter oder solche Sachen. Oder
die genau, einfach so diese Geschichten, um Kindern ein bisschen Angst zu machen oder sie dazu zu bringen, das zu tun, was die Eltern dann eben wollen.
Ja, genau. Der schwarze Mann und was gibt es da alles noch, der Boogeyman und das sind alles so diese heute nicht mehr ganz der politischen Realität entsprechenden Mythologien.
Genau, genau.
Es wird dann gesagt, eben, dass es sich dabei um einen Dämon handelt, den man heraufbeschwören kann, ähnlich wie man es schon tausendmal gesehen hat mit dem Bloody Mary im Spiegel, der Namen wiederholt und dann kommt dieser Dämon. Und ja. Der Unterschied ist aber ganz wichtig, man wird nicht von diesem Dämon umgebracht, sondern der Dämon bringt andere Personen um.
Genau, man kann sich diesen Dämon zu Diensten machen.
Was eigentlich ganz cool ist.
Na, ich finde jetzt auch, diese Szene fand ich schon sehr schön, wenn wir das jetzt an dieser Stelle schon kurz sagen wollen. Es wird nicht so ernst genommen, also diese drei Freundinnen nehmen diese Geschichte nicht wirklich ernst, sondern es ist einfach auch so ein bisschen grob geschildert, wie das jetzt sein sollte, oder wahrscheinlich auch vermischt mit eben diesen anderen Geschichten, die du erwähnt hast. Das ist jetzt nicht wirklich in der Mythologie begründet, sondern die sagen einfach, du kannst das dreimal in den Spiegel sagen, vielleicht von Hollywood irgendwo haben die einen Film gesehen und übernehmen das dann. Und das fand ich eigentlich sehr natürlich, wie wir das schon erwähnt haben.
Ich glaube, es ist auch völlige Absicht, dass wir so ein bisschen das reinbringen, oder? Das sind ja alles Geschichten, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und die halt eine Eigendynamik entwickeln. Und jedes Mal, wenn jemand wieder irgendwelchen Blödsinn erzählt, dann entwickelt sich eine neue Dynamik. Und am Schluss sind wir so weit weg von der originalen Geschichte, dass es dann etwas völlig anderes ist, oder?
Und genau, und das wurde wie halt auch so aus dem Leben genommen, das passiert halt und es wird nicht irgendwie so gezwungen versucht, irgendein Konzept zu verfolgen, sondern es wird das halt auch mit den Lebensrealitäten ein bisschen in Einklang gebracht und das ist eigentlich ein guter Anfang, fand ich jetzt schon mal für den Film.
Ich glaube eben ein schlechter Film hätte das extrem episch aufgehängt und hätte am Anfang des Films eine riesige Geschichte eingeblendet, wie das Epische wird das erzählt oder um was es geht und hier wird es sehr subtil quasi in einem Nebensatz wird die Geschichte dann erläutert und das fand ich ganz schön.
Ja, absolut, bin ich komplett bei dir.
Genau, und dann wird Amelie von ihrem, was ist das, ein Ex-Freund, glaube ich, angegriffen.
Genau, ja, sie sind dann auf dem Nachhauseweg. Ich glaube, treffen noch den Bruder der einen Freundin, von Morjana, genau. Trennen sich dann, weil sie halt alle dann trotzdem zwar in der gleichen Umgebung, aber an anderen Orten wohnen. Und Amelie trifft dort auf ihren Ex-Freund, der wurde vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube, der war da in der Anfangsszene dabei und hat die Freundinnen von Amelie angesprochen und gesagt, sie solle sich bei ihm melden. Er ist offensichtlich noch nicht über diese Trennung hinweg. Amelie möchte aber jetzt nicht mehr unbedingt viel von ihm hören und ist ein bisschen abweisend auch.
Und es wird ja auch relativ gut schon am Anfang erklärt, auch in einem Nebensatz, oder? In dieser ganz schönen Szene, die du angesprochen hast, wo sie in der Dönerbude sind oder was das ist, und dann sitzt er hinter ihnen und er geht dann, glaube ich, auf Bintu zu und sagt ihr, sie solle doch Amelie sagen, dass sie ihn anrufen solle.
Genau, ja.
Sie
genau.
Sagt dann, ja, lass sie in Ruhe, sie will nichts mehr und so.
Stimmt, und er macht so eigentlich zuerst einen sehr ein bisschen eingeschüchterten, ruhigen Eindruck. Aber der täuscht dann ein bisschen, wie sich herausstellt eben in der Folge. Es kommt dann zum Streit auf dem... Ist schon spät nachts, glaube ich.
Eben so eine Unterführung.
Genau, das ist, auf dem Nachhauseweg ist. Und in diesem Streit gibt Farid Amelie plötzlich eine Kopfnuss und sie ohnmächtig, verliert das Bewusstsein. Und als sie dann wieder aufwacht, ist sie in einem Raum wieder mit Farid. Und ich weiß jetzt nicht, ob er dann schon bei ihr sehr nahe oder über ihr schon ist oder ob er das dann gleich drauf hinkommt.
Es ist ein bisschen unklar. Ich musste eben auch noch einmal zurückspulen, weil es wird impliziert, dass schon etwas passiert ist, aber es ist nicht ganz klar. Mhm. Aber es ist klar, dass wir da in einem Bereich sind, wo wir über Vergewaltigung und solche Dinge sprechen, die der Film mehr als klar macht.
Mhm. Genau, ja. Aber Amelie kann dann irgendwie entkommen. Sie schlägt ihn, oder ich weiß es gar nicht mehr, wie sie schlägt, sie schlägt ihn relativ hart und er blutet dann auch und sie kann da fliehen und kommt dann halt ein bisschen geschockt auch nach Hause.
Mhm. Genau. Und dort in all dem Stress und verängstigt und aufgebracht geht sie ins Badezimmer. Und was sie dann macht, ist, dass sie mit ihrem Blut auf die Badezimmerwand ein Pentagramm zeichnet und den Namen von Aisha Khandisha wiederholt.
Genau. Sie erinnert sich da an diese Unterhaltung, die sie hatte mit ihren Freundinnen am Nachmittag.
Und dann am nächsten Tag wird dann ihr Ex tot aufgefunden. Oder? Das ist der Aufhänger des Films. Und ich glaube, mehr wollen und dürfen wir nicht erzählen.
Nein, auf jeden Fall nicht. Sonst gäbe es ja keinen Anreiz mehr, den Film zu sehen.
Auf jeden Fall. Also vielleicht jetzt, bevor wir total in die Detaildiskussion gehen, noch eine kleine Background-Information, History-Lesson.
Ja, ich habe gehört, du hast dich da sehr intensiv eingelesen in die arabische Mythologie.
Das hat mich unglaublich interessiert, oder? Weil ich habe ja auch im Internet jetzt gelesen, dass viele Leute mit marokkanischem Background gesagt haben, doch, das kenne ich, sagt mir etwas. Und ich denke, es ist spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hier einfach so ein bisschen Background-Informationen anzubieten, damit man sich da ein Bild davon machen kann. Weil ich selber hatte das noch nie gehört vor diesem Film.
Genau, gerade weil es halt jetzt nicht ein alltägliches Sujet ist für einen Film oder einen Horrorfilm, jetzt zumindest in unseren Sphären, also in der westlichen Welt, denke ich.
Es lohnt sich da mal sicherlich einzutauchen. Und das habe ich auch gemacht für euch, und zwar eben Aisha Khandisha oder auch Aicha Khandisha genannt. Das entstand eben so aus dem Volksglauben der arabischsprachigen Bevölkerung von Nordmarokko, und das ist wirklich sehr isoliert, nur Nordmarokko. Und grundsätzlich wird diese Figur Aisha Khandisha zu den Dschinn gerechnet. Das ist so ein aus der muslimischen Mythologie stammendes Wesen, das in den Körper von Menschen fahren kann und sie eben verrückt machen kann. Das ist so ein bisschen schon eine dämonartige Figur, würde ich behaupten. Und Aisha Khandisha wird so immer ein bisschen in einer anderen Form beschrieben, aber meistens ist es eben, wenn man so ein bisschen vom Konsens ausgeht, eine Frau mit sehr schönem Gesicht, aber mit den Füßen einer Ziege oder eines Esels. Denkbar ist eben auch eine Frau mit Ziegenkörper und sehr großen Brüsten. Das gibt es durchaus auch. Und in der Mythologie macht sie einfach junge Männer verrückt, dass sie ergreift Besitz von ihnen oder ermöglicht es Dämonen leicht Zugang zum entsprechenden Opfer zu bekommen. Also in jedem Fall wird der Mann eigentlich so ein bisschen ihr willenloser Sklave. Da sind wir schon ein bisschen anders unterwegs als dieser Film. Das natürlich ausführt, aber ich glaube, da kommen wir noch dazu. Und lustigerweise gibt es in Nordmarokko noch einige Orte, auch heute, in denen Aisha Khandisha verehrt wird. So gibt es zum Beispiel ein Grabmal von Sidi Ali oberhalb von Beni Rashid, das ist ein Dorf. Und da gibt es sogar auch eine Grotte, die ihr tatsächlich geweiht ist. Also vielleicht einmal ein Arthur Trash Trip auf Marokko.
Sofort, ich war noch nie in Marokko, aber ja, absolut wäre ich dabei.
Komische Pilgerfahrt wäre das.
Aber ich finde ich jetzt angebracht, also wenn wir schon den Hintergrund hier haben, wenn wir einen Vorwand haben, sage ich mal.
Genau.
Ich hoffe einfach, das wird bezahlt.
Ja, schauen wir mal. Ein anderes interessantes Beispiel, das einen Ritus in diesem Zusammenhang betrifft, das befindet sich zum Teil am Fluss Oued Sebou. Das ist anscheinend der wasserreichste Fluss im Nordwesten von Marokko. Und dort werfen, ich sage jetzt die Anhänger von Aisha Khandisha, als Opfer brennendes Stroh oder Couscous in den Fluss, bevor sie dort baden. Und Grund dafür ist wahrscheinlich, dass eben der Aberglaube dahin geht, dass Aisha Khandisha ihren Opfern an Flüssen und Quellen auflauert.
Sehr schön.
Finde ich auch wunderschön.
Sehr schön, ja.
Und eben anders als im Film, zumindest jetzt diese Recherche, die ich bis jetzt anstellen konnte, scheint kein Bezug zu der Kolonialzeit in Marokko zu bestehen. Also, es gibt viel mehr Hinweise darauf, dass es in Zusammenhänge mit Kedesha, das ist eine kanadische Tempelhure, die mit der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wird, gibt. Und ebenfalls scheint auch so eine gewisse Nähe zu Astarte zu bestehen, das ist eine altsemitische Fruchtbarkeitsgöttin. Und eben, also wir haben es jetzt zwar noch nicht gesagt, aber im Film wird diese Geschichte ein bisschen umgemünzt auf die Verarbeitung der kolonialen Vergangenheit von Marokko. Also primär, glaube ich, den portugiesischen Einfluss war es, der angesprochen wird.
Mhm, ja, ich glaube es, wenn ich mich recht erinnere, war das das.
Also es wird irgendwie von portugiesischen Eindringlingen gesprochen, glaube ich. Und eben 1520 beherrschte ja Portugal nahezu alle Hafenstädte Marokkos am Atlantik. Ja, französisch Marokko und spanisch Marokko, das wird da hart unterschlagen. Aber ich glaube, das war auch nicht der Anspruch.
Nein, ich denke auch nicht.
Ja, aber so viel zum Background vielleicht. Ich glaube, das war noch ganz spannend.
Also absolut, ja, das ist auch sehr interessant. Interessant auch, dass man so ein bisschen, zumindest im Ansatz, Parallelen sieht zur christlichen Mythologie, jetzt mit den Ziegenfüßen. Der Teufel wird auch oft mit Ziegenfüßen beschrieben. Das
absolut.
Finde ich jetzt noch interessant.
Und es gibt ja durchaus auch solche abergläubischen Motive, dass man irgendwie sagt, man spuckt sich über die Schulter oder solche Dinge, oder dass der Teufel nicht kommt dazu, und dass ich jetzt durchaus irgendwie brennendes Couscous in den Fuß werfen, das ist sicherlich auch so, dass es in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, aber zurück zum Film.
Danke dir für die Lektion. Fand ich wirklich interessant.
Gerne.
Genau, jetzt, wie wird das dann im Film dargestellt, diese Mythologie? Da kommt ja auch ein bisschen etwas zusammen.
Also vom Design her haben wir ja sicherlich auch diese Ziegenfüße, haben wir auch. Und die Figur wechselt, glaube ich, mehrmals ein bisschen den Look.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Aufhänger, ja, dass diese Aisha Khandisha eben in verschiedenen Formen erscheinen kann, je nachdem, wer sie sieht.
Und das Lustige ist wirklich auch, also ich habe das nachgelesen, Ziegenkörper mit großen Brüsten, das haben wir absolut 1:1. Im Finale haben wir da durchaus auch so ein bisschen Nacktheit.
Ja.
In unangenehmer Art und Weise.
Und also das ist mir wirklich auch stark aufgefallen, dass die einzelnen Zusammentreffen jetzt zwischen Männern und dieser mythologischen Figur, dass sie da oft in einer anderen Form erscheint. Mhm. Teilweise nicht offensichtlich, aber doch, dass das variiert. Und eben, wenn du jetzt das sagst, dass das auch in der Mythologie teilweise der Fall ist, das sieht man sicher, dass die Regisseure sich davon inspirieren ließen.
Zumindest in einem gewissen Rahmen die Hausaufgaben gemacht haben.
Zumindest in einem gewissen Rahmen, genau.
Und das Spannende ist ja, was du sagst, eben aus Perspektive der Männer, wenn wir Aisha Khandisha sehen, dann ist es aus Perspektive der Männer. Aber oftmals, und das finde ich einer der cleversten Aspekte dieses Films, sehen wir eigentlich, was sie selbst sieht. Weil die Person, die eben Aisha Khandisha beschwört, sieht dann aus den Augen von ihr, wie sie die Morde begeht. Und das Spannende ist, dass wir da so einen Überführungsmoment haben und sie sagt dann immer irgendwie "Look what I'm doing" oder irgendwie so etwas. Und das ist unglaublich unheimlich.
Stimmt, also, stimmt. Ja, das ist einmal, ich weiß nicht, dürfen wir jetzt schon spoilern?
Ja, ich glaube, wir haben es empfohlen und
wir sind da schon mittendrin.
Ja, ja.
Genau, ich glaube, die eine Szene ist ja, wo sie versuchen, diesen Fluch rückgängig zu machen und auf töten sie in einer ein bisschen absurden Aktion den Hasen des Bruders von Amelie, glaube ich.
Stimmt.
Weil es da irgendwie irgendwo heißen soll, dass man ein Opfer bringen muss.
Genau.
Dann, das machen sie in der Badewanne und sie spülen dann die Badewanne und füllen die mit Wasser und dann schauen sie in dieses Wasser und sie sieht dann in dieser Spiegelung das Gesicht von dieser Aisha Kandisha und genau, die sagt dann auch, schau jetzt, was ich mache.
Ja,
genau.
Das fand ich eines der cleversten Momente dieses Films, dass wir da so einen Einbezug haben, hey, I'm doing this for you. Und das ist irgendwie unglaublich unheimlich, weil es so eine unkontrollierbare Kraft ist, die man einfach losgelassen hat und dann passiert halt etwas.
Ja, genau.
Fand ich unglaublich spannend. Und
vielleicht ein bisschen auch eine moralische, ein Schlag mit der moralischen Hand auf den Hinterkopf. Du solltest nicht immer gerade deinen Gefühlen freien Lauf lassen, wenn du etwas Schlechtes erlebt hast. Ich weiß es nicht.
Das kann sein, ja. Ich finde es immer schön, jetzt in diesem Film, wie der mit den Motiven alt und neu spielt, um jetzt vielleicht eine andere Seite anzuschneiden. Wir haben einerseits die alten Gebäude im Banlieue, wo all diese jungen Leute leben, die eben die Zukunft darstellen. Andererseits haben wir auch die schönen neueren Einfamilienhäuser, wo Bintu ja wohnt.
Genau, sie konnte da, glaube ich, kürzlich umziehen.
Genau. Und die stehen total im Kontrast zu diesen Hochhäusern, zu Plattenbauten, oder,
die wir da haben. Ja, dieses klassische Bild, das man aus den Nachrichten vielleicht auch kennt, aus den Banlieues von Paris.
Richtig, genau. Und dann haben wir auch eben die junge Generation, die eine völlig andere Vorstellung und völlig andere Lebensweise pflegt als eben die Eltern. Wir haben den Tod der Eltern sogar, was ja noch einmal auch in diesen Kontrast alt und neu reingeht. Und auch dieser Konflikt, der wird immer wieder wiederholt. Und dann haben wir aber auch die säkuläre Lebensweise dieser jungen Charaktere. Es wird Alkohol konsumiert, es werden Drogen konsumiert, ich glaube, sie kiffen im Film. Und andererseits haben wir aber auch diese Old World Power. So diese eben Aisha Kandisha, die aus diesem religiösen...
Das Archaische irgendwo.
Absolut. Und der Imam, der zur Rettung eilt. Oder? Das sind total diese Kontrastierung, mit denen der Film spielt, finde ich wunderschön.
Das ist auch eine sehr schöne Szene, als sie zu diesem Imam gehen.
Ja.
Der wohnt auch in diesem Wohnblock, in diesem riesigen Wohnblock. Aber der hat sich wie eine eigene Welt eingerichtet in seiner Wohnung. Als würde man wirklich in so ein antik, also ein Alt-Isla- oder altmarokkanisches Höhlengebilde reingehen mit vielen Büchern und düstern, nur nicht mit elektrischem Licht
erleuchtet. Wie so ein persischer Suk sieht es plötzlich aus.
Fand ich sehr schön kreiert. Allgemein die ganzen Locations und Sets haben sie sich viel Mühe gegeben. Fand ich sehr schön.
Finde ich auch. Und es fängt eben an mit dieser Szene, die wir schon besprochen haben, diese Anfangsszene in der Dönerbude, wo die Charaktere, die wichtigsten Charaktere, sich einfach kurz so über irgendwelchen Bullshit, der eigentlich nur am Rande etwas mit dem Film zu tun hat, unterhalten. Und es wird schon sehr klar eigentlich abgesteckt, wer ist welcher Charakter. Und das finde ich eben auch eine Stärke dieses Films, um vielleicht vom Setting noch kurz wegzukommen. Wir haben eine enorme Diversität an Charakteren und der Film schafft es eigentlich, diese auf sehr natürliche Art und Weise einzuführen, ohne dass es irgendwie erzwungen wirkt. Also wir haben relativ viel Backstory, die wir wissen, aber es wird alles am Rande erzählt und das fand ich eigentlich noch ganz cool.
Ja, wir haben auch eine relativ große Freundesgruppe. Also wir haben diesen Kern, diese drei Freundinnen, aber doch noch mehrere andere Personen. Was mir vorhin gerade noch ein bisschen aufgefallen ist, also diesen Unterschied alt, Tradition und jung, moderne angesprochen hast. Wir haben ja auch noch den Bruder von Morjana, ist das, glaube ich, der zwar auch so ein bisschen dieses traditionelle, fast schon machohafte in den Film bringt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, er macht das unbedingt aus religiöser Überzeugung, sondern einfach, ja.
Weil er so die Vaterfigur wird.
Genau, ja. Und ja, das fand ich noch interessant, weil man sieht, dass so eben für die vielen jungen Leute spielt die Religion nicht mehr so diesen zentralen Aspekt im Leben, wie das jetzt vielleicht für die früheren Generationen noch der Fall gewesen ist.
Und er ist ja gleichzeitig auch irgendwie Kickboxer oder so etwas, oder er geht zumindest
Tennis. Genau, er macht sehr viel Sport, ja. Das ist mehr dieser Aspekt, ja.
Also es ist super spannend, weil eben genau, ja, das ist auch wieder so ein Aspekt, wie sich die junge Generation dann halt trotzdem auch irgendwo mit der Tradition verbunden fühlt, ohne dass unbedingt religiöse oder elterliche Verbindungen bestehen.
Ja, ich denke sicher, das ist auch ein Thema, gerade für diese vielen Menschen mit Migrationshintergrund in Frankreich und halt auch in den französischen Banlieues, dass diese Identitätsfindung oder ja, das halt eine Rolle spielt für viele. Fall, und das wird auch eben ohne das Groß jetzt ins Gesicht zu schreien, das wird sehr subtil dargestellt. Das fand ich allgemein, das habe ich am Film sehr geschätzt.
Absolut.
Macht er mit vielen Themen so.
Genau, ich denke auch, dass das Banlieue natürlich einfach der perfekte Backdrop ist, um solche Charaktere zu etablieren, auf eine glaubhafte Art und Weise, weil es halt, ja, es ist ein Melting Pot, oder? Und treffen sehr viele verschiedene Ideologien aufeinander. Und also es wird sehr spannend gelöst und sehr kompetent gelöst, finde ich. Also man hätte das auf eine sehr, ich glaube, predigende Art und Weise schon fast umsetzen können, oder? Wie das dargestellt wird, wie die verschiedenen Vorstellungen einander entgegenstehen. Aber der Film ich habe das Gefühl, der Film konzentriert sich mehr auf Gemeinsamkeiten. Macht das Sinn?
Ja, und wie du sagst, er macht das nicht polemisch, sondern er macht das sehr natürlich.
Und schon fast liebevoll.
Ja, ja, absolut. Man entwickelt eine große Sympathie für diese Gruppe an Menschen, auch jetzt nicht unbedingt nur für die Hauptfiguren, sondern für alle. Sie sind nicht eindimensional, hatte ich jetzt zumindest den Eindruck, sondern
auf keinen Fall,
alle so ein bisschen etwas Plastisches, dass sie halt wirklich als richtige Menschen erscheinen lässt. Und das ist eine große Qualität. Das
auf jeden Fall.
Gelingt vielen Filmen nicht.
Trotz der eigentlich sehr simplen Herangehensweise, wie diese Charaktere erläutert werden. Mhm. Ich denke, wir sollten vielleicht auch noch eben das Monster-Design, haben wir schon erwähnt, das haben wir beide, glaube ich, relativ cool gefunden, dass wir da eine gewisse Veränderung auch haben. Da sind wir ja schon sehr im Bereich des Horrors drin. Da haben wir jetzt noch nicht so viel darüber gesagt, aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen den Elephant in the Room auch adressieren, die Nähe an Candyman und Clive Barker. Wie siehst du das? Also, ist das ein klarer Einfluss? Sind wir schon fast in einem Bereich von ich sage jetzt polemisch, Plagiat drin? Oder ist das eine liebevolle Anlehnung daran?
Ja, ich würde es eher als Letzteres bezeichnen, eine Ehrerbietung. Also, der Einfluss ist sicher da, ich denke, das kann man nicht absprechen. Das ist schon alleine das Setting, also dieser Vorort.
Wie es gefilmt ist schon.
Genau, diese Vorortromantik irgendwo, die man hat. Auch der Bösewicht, der Gegner ist. Natürlich ist eine komplett andere Figur. Wir haben hier eine Frau aus der arabischen Mythologie, bei Candyman einen schwarzen Mann, da wo, glaube ich, die Sklaverei noch eine Rolle spielt. Mhm. Aber es sind halt auch beides unterdrückte Figuren irgendwo. Mhm. Auch da haben wir eine gewisse Ähnlichkeit. Mhm. Ja, absolut, man sieht die Parallelen.
Sie werden ja auch gleich gerufen. Candyman wird ja auch im Spiegel angerufen, stimmt, indem man seinen Namen mehrmals sagt. Und ich meine, wir haben die Mythologie erläutert. Hier wird es ein bisschen abgewandelt, sodass Aisha Khandisha mehr eine schon fast feministische Figur wird. Und beim Candyman haben wir auch so eine Figur, die wirklich halt sehr stark politisch geprägt ist. Oder? Ich glaube, das ist schon auch eine große Parallele. Aber ich habe das Gefühl, der Film hier ist schon einfach vom, auch schon im Setting, was ja das ist, was am ähnlichsten ist, sehr eigenständig, weil man kann vor Ort in den USA in diesen Plattenbauten und was ist das, Housing Projects, das kann man nicht einfach eins zu eins auf die Bonnieus übertragen. Das ist eine völlig, völlig andere Situation, völlig andere Kultur. Und ja, ich sehe hier kein Problem drin eigentlich.
Nein, und ich glaube, das weiß der Film auch. Er hat diese Eigenständigkeit, er fokussiert sich auch teilweise stark auf dieses Setting, das die Banlieues bieten. Mhm. Es gibt ja auch immer wieder diese Einblender von diesen, ich glaube, 4 oder 5 Häuserblöcken, die immer wieder zwischendurch so ein bisschen eingespielt werden. Und was schon etwas sehr genuin Französisches oder vielleicht sogar Pariserisches ist.
möglicherweise.
Es ist sicher keine Kopie, keine billige Kopie, sondern
ich auch nicht.
Candyman hat ist sicher eine Inspiration, aber man hat trotzdem etwas Eigenständiges schaffen können.
Würde ich auch behalten. Also ich habe jetzt viele Kritiken eben gesehen auf Letterboxd oder ähnlich, so die Leute sagen, schau lieber Candyman, und ich finde, es ist dann doch nicht so vergleichbar. Klar, wir haben eine ähnliche Figur im Endeffekt, aber es sind, ja, wie du gesagt hast, schon eine große Eigenständigkeit auch gegeben. Ich habe eine andere Nähe auch noch gesehen. Kannst du dich an einen Film erinnern, der am Zürich Film Festival gelaufen ist vor einem Jahr?
Also ich nehme an, ich habe das auch notiert. Ich habe mir gar keine
Idee. Ja, richtig. Ja. Also auch von der Visualität her, da wird auch das Bonnier zelebriert, oder?
Wieso? Ja, absolut. Auch dort diese Gebäude, die ja an sich nicht schön sind. Also das sind so wirklich hässliche, riesige Blöcke.
Ja.
Und die werden sehr liebevoll ins Bild gesetzt, denn in beiden Filmen, ja.
Das ist eine Kunst, glaube ich, dass man das wirklich so... Hier wird es mehr auf der bedrohlichen Ebene dargestellt, oder? Das ist das Horrormoment, aber trotzdem wunderschön. Und bei Gaga King war es mehr das Sci-Fi-Element, dass man diese Häuser so ein bisschen raumschiffmäßig dargestellt hat. Aber es funktioniert in beiden Fällen wunderbar, wenn es kompetent gemacht ist.
Genau, ja. Nein, das wirklich, das wollte ich auch noch ansprechen. Lustig.
Ja, etwas, was ich noch erwähnen wollte, ist die Gewaltdarstellung. Ich meine, mit Julien Maury und Alexandre Bustillo sind wir ja Dinge wie Inside gewohnt. Ich meine, das war ja damals und ist wahrscheinlich heute immer noch schon harter Tobak.
Ja, ich glaube, Inside ist einfach wirklich ein von Grund auf brutaler Film. Also nicht nur die Darstellung der Gewalt, sondern auch die Hintergründe sind irgendwie sehr...
Ich weiß, keine gibt.
Ja, aber nur schon... Ach, der geht, also irgendwie die Gesamtkonstruktion des Filmes fand ich irgendwie...
Ja.
Ging mir um die Nieren.
Ja.
Hatte ich jetzt bei diesem Film nicht in diesem Ausmaß.
Überhaupt nicht. Es ist ja auch, ich glaube, die brutalsten Szenen werden dann zum Teil auch so ein bisschen pointiert dargestellt. Das ist dann an einem Punkt, also für mich war es irgendwie so, dass wir irgendwann mal einen Punkt erreicht haben, wo man sagt, nein, das ist der Nächste, und dann passiert es wieder, oder? Und sie versuchen das krampfhaft zu verhindern, dass da wieder jemand umgebracht wird, aber es passiert trotzdem.
Ja, und es werden ja dann auch, glaube ich, auch gar nicht alle Kills wirklich ins Bild gesetzt. Es werden nicht alle dargestellt, sondern teilweise wird auch nur darüber gesprochen, dass das, oder beziehungsweise man sieht die Ausgangslage, man sieht, dass diese Kandisha schon wieder kommt, aber den wirklichen Moment der Tötung sieht man dann nicht. Ich glaube eben, das ist dann wieso auch nicht unbedingt im Vordergrund jetzt in diesem Film.
Nein, glaube ich auch nicht. Und es ist auch eben, es nimmt dem Ganzen irgendwie auch so die Brutalität, dass wir 3 Protagonistinnen haben, die stecken im selben Boot. Und du, ich meine, bei Inside ist da, ich meine, die Dame ist schwanger, das ist eine Verletzlichkeit, die noch größer wahrscheinlich nicht sein könnte. Und hier sind es einfach 3 junge Frauen, die sich zu wehren wissen und sie haben Unterstützung von diesem Imam und so. Ich glaube, die Stakes sind nicht ganz so hoch vielleicht.
Ja.
Und sie sind ja auch selber eigentlich nicht bedroht. Das kommt ja noch dazu.
Genau, ja, das ist so ein bisschen lange, genau, wird das durchgezogen. Ja, das stimmt. Das stimmt absolut.
Das ist vielleicht auch eine Schwäche des Films, dass die Stakes nicht so hoch sind, weil es für uns nicht so unglaublich brutal ist, wenn jetzt da der nächste dieser Männer stirbt, weil wir von diesen auch am wenigsten wissen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann um eben Vater oder Bruder geht, der Protagonistin.
Ja, also ich habe so, hab ich ein bisschen das Gefühl, dass sich wieder Kreis zuzieht. Also diese Schlinge zieht sich zu. Es sind so ein bisschen zuerst diese Leute, die man zwar kennt, das sind irgendwo Freunde oder Kollegen, aber es ist nicht so nahe und dann wird es immer enger und enger. Ja.
Du meinst das Mittel der Spannungssteigerung, was du wusstest? So.
Genau. Ja, also könnte es zumindest eine Überlegung gewesen sein.
Wahrscheinlich schon. Das ist spannend.
Was ich vielleicht noch kurz ansprechen möchte, wenn wir vorher bei der Mythologie waren, es wird ja dann auch nicht nur diese Kandisha-Mythologie sehr schön zelebriert, sondern es kommt auch zu einem Exorzismus. Aber nicht halt einem Exorzismus, wie wir ihn kennen, aus der christlichen Geschichte, sondern halt einen muslimischen Exorzismus. Und ich glaube, das heißt Rukia, dieses Ritual.
Okay.
Und sie sagen das auch im Film und fand ich auch sehr schön, weil das ist etwas, das hat man nicht oft gesehen, oder zumindest ich nicht, jetzt im Kino oder im Film.
Das dürfte es höchstens im indonesischen Kino geben, so auch ähnlichen Sachen, glaube ich.
Ja, und das fand ich sehr ansprechend, also das war ein frischer Wind halt, jetzt auch für das Horrorkino ein bisschen. Mhm. Es bietet sich eigentlich gerade in Frankreich an, wo man eine sehr multikulturelle Gesellschaft hat.
Ja, und es gibt meiner Meinung nach so zu wenig Horror, der in der nahöstlichen Mythologie gegründet ist. Und da gäbe es so viel tolles Material. Wir haben unendlich viele Horrorfilme, die mit der christlichen Mythologie spielen oder mit dem Teufel, was auch immer, Dämonen, Engel.
Genau, das gibt es wirklich zu Tausenden dieser Filme. Und
darum ist, ich denke, das ist auch einer der großen Punkte, wie du gesagt hast, die für diesen Film spricht, weil es ist frisch, es ist etwas Frisches, es ist etwas Neues. Auch wenn die Nähe an Filmen wie Candyman oder jetzt Gagarin vielleicht durchaus fühlbar ist. Es ist doch etwas ganz anderes.
Absolut, ja. Absolut.
Was ich dich vielleicht noch fragen wollte, du hast jetzt die Filmografie von Bustillo und von Mori etwas präsenter als ich. Du hast in der letzten Zeit, glaube ich, noch den einen oder anderen Film geschaut. Wie ordnest du diesen Film ein in deren Filmografie? Tanzt er völlig aus der Reihe oder ist das eine völlige logische Progression? das würde mich wundern, weil ich habe nicht alle Filme von ihnen gesehen, aber jetzt noch Inside und Livid ist für mich jetzt nicht ein logischer Schritt. Aisha Kandisha. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich hatte so ein bisschen, immer ein bisschen ein ähnliches Grundgefühl. Mhm. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, gerade wenn man Livid nimmt und Among the Living, den ich jetzt auch kürzlich noch gesehen habe, ist, dass so ein bisschen übernatürliches, surrealistisches Element hereinspielt. Vielleicht auch bei Leatherface, dort ist es nicht wirklich übernatürlich, aber es ist etwas, das wie in die Welt, in diese normale Welt hereinbricht.
Das ist schon so eine unstoppable force.
Genau, ja, genau. Bei Levit haben wir ja diese alte Dame, die so eigentlich komatös im Bett liegt und dann plötzlich doch nicht mehr so komatös ist. Bei Among the Living ist es eine fast schon ein missgestaltetes Kind von einem Paar, das hier ist auch nicht also wirklich übernatürlich, wie jetzt im Kandisha ganz offensichtlich, da ist die Mythologie viel stärker. Mhm. Aber wir haben so etwas nicht Normales, nicht in Anführungszeichen vielleicht, etwas, das man sich aus dem normalen Leben nicht gewohnt ist, das plötzlich ein bisschen unerwartet über einem hineinbricht. Und das sieht man bei Inside schon auch ein bisschen.
Beatrice Dahl, die da einfach auftaucht und das Baby will.
Genau. Mhm. Und vielleicht dort ein bisschen eine Ähnlichkeit, die man schon sieht. Mhm. Aber ja, es ist ein Film, der viel stärker jetzt mit der Mythologie spielt, als die früheren vielleicht, die ich jetzt gesehen habe.
Was wir vielleicht auch noch kurz ansprechen müssen, ist das weibliche Moment in diesem Film. Also wir haben nur weibliche Protagonistinnen eigentlich, die in einem sehr traditionellen Rahmen in diese Mythos rein verwickelt werden.
Aber wir haben auch eine weibliche Antagonistin.
Wir haben auch eine weibliche Antagonistin.
Haben wir auch, ja.
Ja, ich weiß nicht, können wir diesem Film einen feministischen Stempel aufdrücken?
Ich denke, er hat sicher feministische Elemente drin. Mhm. Ob er ein feministischer Film ist,
ich weiß nicht.
Schwierig zu sagen. Aber also ich meine, er verschiebt so ein bisschen. Also ist sicher nicht ein Film, dem man vorwerfen kann, dass er nun männliche Hauptfiguren kennt. Und das ist ja also eine große Frage, eine große Diskussion, auch eine berechtigte Diskussion meiner Meinung nach, dass das lange der Fall war, und hier sehen wir also ein bisschen auch eine Gegenbewegung. Die Männer spielen jetzt keine große Rolle in der Regel. Sie sind zwar da als Nebenfiguren, aber der zentrale Kern, das sind sicher Frauen in diesem Film. Und vielleicht ist es halt auch ein bisschen wieder, es geht ein bisschen einher mit dem ganzen Konzept des Films. Es wird einem nicht so ins Gesicht geschleudert, sondern es ist einfach da, und es sind jetzt halt Frauen, die die Hauptfiguren spielen, und das wird nicht irgendwie speziell hervorgehoben. Es ist einfach so, und das fand ich gut.
Ich bin völlig auf deiner Seite. Ich denke, wir haben hier eine sehr natürliche Verschiebung des Kräftegleichgewichts auf die weibliche Seite, und zwar nicht nur seitens der Protagonistinnen, sondern wir haben auch eine stärkere weibliche Antagonistin. Also es ist, heute sieht man ja in diesen neuen Red Revenge Filmen, die auf die feministische Seite zielen, ja oft der Böse ist der Mann, und die Frau kann sich dann in einem spektakulären Racheakt eben das holen, was sie verdient, und zwar eben die Unabhängigkeit und was auch immer, oder dass man in diesem Film dann zeigt, absolut berechtigt. Hier noch cooler finde ich eigentlich, dass der Film noch weiter geht auf eine gewisse Art und Weise. Der Mann spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern er ist das Wild, oder? Er ist das Wild, und wir haben die starken weiblichen Protagonistinnen und wir haben die starke weibliche Antagonistin, und da spielt eigentlich alles ab. Und die Männer rundherum, die sind freiwillig, oder?
Ja, genau, ja. Cool. Absolut.
Der beschäftigt sich mit dieser, also ich meine, zum Teil ist es ja wirklich auch ein bisschen plump, oder? Wir haben so viele Rape Revenge Filme, wo die Frau sich dann spektakulär an ihren männlichen Peinigern rächt. Wir haben das jetzt schon zur Genüge gesehen, würde ich sagen. Hier völlig auf natürliche Art und Weise. Hey.
Ja. Und wir haben hier sogar eigentlich Frauen, die Männer beschützen müssen.
Richtig, ja.
Nur
richtig.
Sie können das überhaupt. Also man sieht ja auch, wie die Männer, die sie beiziehen, die scheitern alle. Also dieser Imam scheitert, das ist dieser
völlig
andere.
Useless,
genau.
Oder?
Ja, das stimmt absolut. Und auch mir hat das wirklich gut gefallen.
Ja, also ich glaube, wir haben es mehr als deutlich gemacht, dass wir da sehr viel Spaß hatten.
Oder? Absolut. Jetzt weiß ich nicht, hast du noch irgendetwas Negatives über den Film vielleicht zu erzählen?
Ja, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also ich habe einen Moment, der mich etwas gestört hat, war dieser, das ist jetzt sehr spezifisch, dieser Kill mit dem Feuer. Da wird doch jemand ins Feuer geschmissen, und da ist sehr offensichtlich CGI. Und nicht besonders gut gemacht. Mhm. Und wir haben auch einen Moment später im Film, als ein Gebäude zusammenbricht, wo es auch extrem CGI dominiert ist. Und finde ich immer schade, in einem Film, der eigentlich so, ich sage jetzt, auf kleinem Level spielt, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man da mit so epischen CGI-Elementen reinkommen muss, wenn man es auf ganz simple Art und Weise auch practical hätte lösen können. Ja, das hat mir nicht so gefallen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, nichts spezifisch Negatives, aber Vielleicht hast du noch was?
Nein, auch nicht groß. Also eben, mir hat der Film im Ganzen auch gut gefallen. Hatte eine schöne Atmosphäre, hatte sehr viel Neues, das man so noch nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, wieso mir das so stark aufgefallen ist, aber ziemlich am Anfang, als man im Zimmer von Amelie ist, als sie da noch alleine ist und gerade den Anruf oder die SMS von ihren Kolleginnen erhält, steht sie da so am offenen Fenster und raucht, und wenn man das Fenster sieht, sieht man im Hintergrund noch eine andere Person stehen im Zimmer. Und ich dachte eigentlich, ja, vielleicht ist tatsächlich noch eine Person im Raum und das wird jetzt dann gleich aufgelöst, aber das hat sich dann nicht aufgelöst. Okay. Und ich glaube, da ist einfach irgendwie noch jemand da gestanden, der eigentlich nicht hätte dastehen sollen. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber sonst hat mir der Film gut gefallen. Wirklich.
Ja, na, sehr schön, sehr schön. Ich möchte vielleicht noch, bevor wir die abschließenden Ratings abgeben, beziehungsweise wir haben den Film ja schon empfohlen, noch einmal den Punkt aufgreifen, den du gerade eben erwähnt hast. Ich glaube, die Atmosphäre ist schon auch noch ein Punkt, den wir kurz ansprechen müssen. Fand ich super toll. Also wirklich hat mich reingezogen und hat zum Teil schon fast so ein bisschen einen Gothic-Horror-Feeling ausgelöst bei mir, weil wir haben diesen großen Mythos wie ein Frankenstein oder ein Dracula oder ein Wolfman. Und dann packen wir es an diese Location und dann wird es halt, ja, nehmen die Dinge ihren Lauf. Also, das hat mir super gut gefallen.
Das ist schön, so ein bisschen Lion meets Frankenstein.
ja, könnte man durchaus sagen, ja.
Ja, ich habe das so nicht gesehen, von meiner Warte, aber wenn du jetzt das so sagst, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Und er schafft das wirklich irgendwie so ein Gefühl zu kreieren in diesem Banlieue und eigentlich in einer modernen Zeit, wo solche Mythologie keine Rolle mehr spielt, diese Bedeutung, die das trotzdem noch haben kann für gewisse Leute, fand ich irgendwie, hat für mich absolut gestimmt.
Ich glaube, es ist auch das, was wir schon einmal angesprochen haben, diese wie sich eben der Mythos auch weiterentwickelt in die moderne Zeit und wie so ein Mythos eben, wie du sagst, in aktueller Zeit auswirken kann und spielt und wenn es dann plötzlich Realität wird oder nicht so halt überspitzt dargestellt, aber...
Ja, wie das zuerst so eine Mutprobe ist eigentlich für Jugendliche, dieses dreimal das Wort sprechen und dass das dann plötzlich eintritt, ja, absolut. Ja.
Gut, also ich würde sagen, wir können uns auf den Punkt einigen, dass wir den Film super toll fanden. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr einige Horrorfilme gesehen und würde behaupten, dass eben dieser in meinen Augen einer der frischesten, originellsten und durchaus ansprechendsten Horrorfilme war. Und aus diesem Grund war es uns auch wichtig, dass wir eine Episode machen konnten, weil eben niemand über diesen Film spricht, sondern es werden viele andere Filme besprochen, die in meinen Augen vielleicht gut sind, vielleicht weniger gut sind, aber halt eben nicht dieses Feeling haben, dass ich mir einen Horror wünsche, wie dieser Film hat.
Es ist vielleicht ein bisschen der Fluch, dass der Film nicht aus Amerika kommt, ich weiß es nicht.
Es kann sein.
Aber ja, das stimmt, also auch für mich war es sehr viel Neues dabei, was ja nicht selbstverständlich ist, gerade wenn man so viele Filme wie jetzt wir und vor allem du auch gesehen haben, dass da tatsächlich nochmal etwas kommt, das man so noch nicht gesehen hat. Und das ist ja wahrscheinlich auch einer der zentralen Gründe, weshalb wir jetzt auch uns davon angesprochen gefühlt haben.
Auf jeden Fall. Und ich meine, für einen Mori und einen Bustillo darf man ja gerne auch mal etwas Spezielles machen.
Absolut.
Super, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war enorm cool, diesen Film noch einmal Revue passieren zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. War es für mich auch.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben uns noch nicht ganz geeinigt, was wir für eine absurde Retrospektive machen werden, aber es wird eine kommen.
Es wird eine kommen, ja. Und wird vielleicht qualitativ nicht auf dem gleichen Level sein, wie der Film das war, den wir heute besprochen haben. Aber
die Diskussion wird umso besser sein.
Es wird sich auch absolut lohnen, denke ich, diese Filme noch einmal zu sehen. Oder
glaub ich
zum auch. Ersten Mal zu sehen, je nachdem.
Glaube ich auch.
Ja, vielen Dank nochmals und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ihr findet uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wir sind außerdem auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook und da kommen alle neuesten News. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns bereits.
Ja, allen noch einen schönen Tag.
Wünschen.
Das hat mich gefreut, wieder einmal hier zu sein.
Ja, es war toll, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal beim Art of Trash Cinema Podcast. Bye bye. Don't nobody knows how she feels.